Naja, und dann würde ich mir einfach wünschen, dass die Nicht-Betroffenen noch mehr auch erkennen, welche Bedeutung gesamtgesellschaftlich diese Erkrankung für uns alle hat. Und dass wir nur dann gemeinsam uns dem Thema, das Leben festzuhalten, nähern können, wenn wir eben uns auch offen diesen Empfindungen und den Erscheinungen einer Depression für den Betroffenen nähern. Denn das ist nach wie vor so, man kann sich das nur schwer vorstellen, dass ein Depressiver, wenn er in einer depressiven Phase ist, wirklich nicht aufstehen kann am Morgen. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass da keine Lust vorherrscht, zur Arbeit zu gehen, sondern es ist wirklich so, dass die Person, dass der Mensch nicht aufstehen kann.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Depression beschäftigt uns in unserem Podcast immer wieder. Das liegt zum einen daran, dass die Depression eine der weit verbreitetsten Krankheitsbilder unter den psychischen Erkrankungen darstellt, was dazu beiträgt natürlich, dass sie zu den Volkserkrankungen zählt. Und zum anderen liegt es auch daran, dass wir ja wissen, dass psychische Erkrankungen Hauptursache für Berufsunfähigkeitsausfälle sind. Und während die Depression längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, muss man sagen, ist es die Bereitschaft, darüber zu sprechen, öffentlich darüber zu sprechen, noch lange nicht. Und deswegen wollen wir Abhilfe schaffen und haben uns die Aufklärung rund um psychische Erkrankungen, aber eben auch insbesondere der Depression, zum Ziel gesetzt. Und mein heutiger Gast, den bewegt das ebenso. Das ist auch seine Mission, hier rund um das Thema Depression Aufklärung zu betreiben. Und ich begrüße ganz herzlich heute bei mir im Gespräch Jan Basler. Herzlich willkommen, Herr Basler.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Danke, dass Sie Zeit haben. Herr Basler, Sie sind hier heute in Ihrer Funktion als Geschäftsführer der Robert-Enke-Stiftung in Hannover. Im Hauptberuf sind Sie aber Direktor des Niedersächsischen Fußballverbands. Und wir haben heute die besondere Gelegenheit, von Ihnen etwas mehr über Ihre Stiftung, über den Anlass der Gründung und natürlich auch über Ihre Stiftungsarbeit zu hören. Und ich würde gerne gleich ins Gespräch starten mit der ersten Frage. Und zwar, wenn Sie an den 10. November 2009 denken, was verbinden Sie damit?
Ja, meine Erinnerung an diesen Tag ist wirklich noch sehr präsent. Ich hatte Fußballtraining mit meiner Fußballmannschaft, in der ich selber aktiv noch gespielt habe. Und wir sind nach dem Training, wie das immer so ist, in die Kabine zurückgekehrt. Und in einer Amateurfußballmannschaft hat man dann meistens immer so einen Wertsachenkoffer, in dem die Handys und Portemonnaies und Autoschlüssel eingeschlossen sind. Den holt dann irgendjemand und dann nimmt jeder sein Handy raus. Und nach war es ruhig in der Kabine, weil die Mitspieler und weil wir damals eben über Nachrichten auf dem Handy von dem Suizid von Robert oder von dem Tod von Robert, damals war ja noch nicht so ganz klar, was passiert ist, erfahren haben. Und diesen Moment, diese Stille in der Kabine, werde ich nicht vergessen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie warm es war, beziehungsweise wie kalt es war, wie es in der Kabine gerochen hat. Ein Erlebnis, was man nicht häufig so präsent hat. Immer wieder höre ich aus den Gesprächen mit den Menschen, die ich führe, dass sie das sonst nur von der Geburt ihres Kindes oder beispielsweise von 9/11 haben, wo ich zum Beispiel auch noch eine genaue Erinnerung habe, wie die Situation war, als ich davon erfahren habe.
Ja, das habe ich im Nachgang häufig gehört. Man hört das in Podcast-Gesprächen, wenn man rund um dieses Thema sich informiert. Das ist ja nun schon lange her. Es geht ins 15. Jahr. Sie waren damals, haben Sie gerade beschrieben, auch in diesem Fußballumfeld schon aktiv. Und Sie hatten natürlich mit dem Namen Robert Enke direkt jemanden verbunden. Vielleicht kannten Sie sich auch persönlich und haben deswegen auch größere Anteilnahme gefühlt. Was war in dem Moment für Sie vorrangig? Haben Sie gleich den Wunsch gehabt, da muss ich was tun, da muss ich mich engagieren? Gab es schon so eine Art Vision in dem Moment, Hilfe zu leisten, oder war es erstmal der Schock?
Nein, es war, glaube ich, allen voran der Schock und auch so diese Unglaublichkeit, gerade wenn man dann auf den nächsten Tag reflektiert, wo dann ja zumindest auch schon deutlicher wurde, was auch tatsächlich passiert ist. Man konnte sich das irgendwie nicht vorstellen. Und nun habe ich selber insgesamt 4 Jahre für Hannover 96 gespielt. Ich war kurz zuvor mit Robert noch gemeinsam Gast bei der Gala des Behindertensportverbandes im GOP. Saßen wir zusammen an einem Tisch gegenüber und ich konnte mir das eigentlich alles so nicht erklären.
Mhm. Ja. Was war Ihre Vision, als Sie dann begonnen haben, sich mit der Robert-Enke-Stiftung auseinanderzusetzen? Oder wie sind Sie überhaupt mit in die Verantwortung gekommen, die Robert-Enke-Stiftung in der Art und Weise zu unterstützen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die nicht so ganz einfach kurz zu beantworten ist. Ich versuche das trotzdem irgendwie auch für mich so zu sortieren. Ich war in die Tage nach dem Suizid von Robert sehr stark eingebunden. Das fing für mich persönlich damit an, dass ich damals auf das Rollfeld im Flughafen Hannover mitfahren durfte um den damaligen DFB-Präsidenten vom Flugzeug abzuholen. Wir sind mit der Polizeieskorte dann in die Kirche nach Hannover gefahren und ich konnte an dem Gottesdienst damals teilnehmen. Die Bilder von der Beerdigung im Stadion sind, glaube ich, uns allen auch irgendwie noch präsent. Das Ganze in Kombination mit den unheimlich bewegenden Worten von Therese Enke direkt in der Pressekonferenz nach dem Tod, also am Folgetag. Das waren alles so Dinge, wo ich mich auch persönlich sicherlich irgendwie angesprochen gefühlt habe. Und als dann jemand gesucht wurde, der den DFB kennt, ich hatte während der WM 2006 schon die Möglichkeit, auch im Rahmen meines Studiums für das Organisationskomitee an der Außenstelle Hannover zu arbeiten, der Hannover 96 kennt, der vielleicht durch seine juristische Grundausbildung auch dazu in der Lage ist, eine Stiftung zu gründen, als im Prinzip ich von damals noch Dr. Theo Zwanziger und Therese Enke angesprochen wurde, ob ich mir das vorstellen konnte, waren, glaube ich, die Vorerlebnisse aus den Tagen rund um oder nach dem Tod von Robert, die waren einfach dann so stark, dass ich gar nicht so sehr darüber nachgedacht habe und sortiert habe, ob das jetzt irgendwie eine kluge oder nicht kluge Entscheidung ist, sondern ich habe einfach mich emotional so gefangen gefühlt, dass ich das machen wollte, dass ich auch meinen Teil irgendwie dazu beitragen wollte, ohne richtig zu wissen, was das am Ende des Tages dann auch bedeutet.
Ja, was es bedeutet und auch was für eine Kraft es auslösen würde, ne? Oder so eine, es ist ja schon ein Zugpferd, so empfinde ich es zumindest. Also das ist, Sie machen ganz, ganz viel. Über die Arbeit sprechen wir nachher auch noch etwas ausführlicher. Sie haben jetzt beschrieben, wie Sie in diese Verantwortung gekommen sind und dass Sie aufgrund Ihres Hintergrundes und dem Umfeld innerhalb des Profifußballs, aber eben auch wahrscheinlich aufgrund Ihrer Ausbildung, Sie haben gesagt, juristischer Hintergrund, Sie haben Jura studiert, nehme ich an, dass Sie sich da verantwortlich gefühlt haben, in diese Position mit reinzugehen und die Stiftung erstmal zu gründen und anfänglich auch zu begleiten. Sie sind aber bis heute dabei geblieben und sind nach wie vor Geschäftsführer in der Robert-Enke-Stiftung. Hat sich Ihr Bild von dieser Stiftung, von den Stiftungsaufgaben und die Vision für die Stiftung über die Zeit verändert?
Ja, eindeutig hat sich das verändert. Ich glaube, nachdem ich eben gerade auch noch mal meine Antwort so ein bisschen Revue passieren habe lassen, glaube ich, sind es im Wesentlichen zwei Dinge gewesen, die A dazu geführt haben, dass ich es machen wollte und B übrigens auch die Gründe sind, warum ich es heute noch mache. Das eine ist einfach diese wahnsinnige emotionale Kraft, die Robert durch seinen Tod am Ende des Tages auch hinterlassen hat, etwas zu bewegen. Das darf man nicht vergessen. Und dann ist es sicherlich der Mensch Therese Enke, die einfach so unmittelbar danach auch instinktiv, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und das sind für mich die beiden Gründe, warum wir hier so viel bewegen können, warum ich mich auch so gerne einbringe. Und wenn Sie über Visionen sprechen, dann war, glaube ich, tatsächlich auch so in den ersten Jahren die Vision der Robert-Enke-Stiftung vor allem, das darf nicht wieder passieren. Und das hat sich für uns dann vor allem darin gezeigt, dass wir gesagt haben, wir müssen den Zugang zur Therapie erleichtern und wir müssen es schaffen, dass wir das Krankheitsbild enttabuisieren, dass es eben nicht mehr stigmatisiert wird. Im weiteren Verlauf der Jahre hat sich dann diese Vision vor allem auch dahingehend, ich weiß gar nicht, ob man verändert sagen kann, aber weiterentwickelt ist vielleicht die richtige Formulierung, dass wir erkannt haben, dass ein wesentliches Augenmerk unserer Arbeit auf die Arbeit mit Nicht-Betroffenen auch gerichtet werden muss. Wir haben sehr stark auf Betroffene geschaut, aber wir haben erkannt, dass vieles nur dann dorthin kommen kann, wie Sie es wunderschön formuliert haben, in der Mitte der Gesellschaft, da, wo die Krankheit nämlich hingehört, wenn man eben auch mit den Nicht-Betroffenen arbeitet und ihnen verständlich macht, was es bedeutet, depressiv zu sein. Denn das ist, und da muss man auch nicht Betroffenen erstmal so grundsätzlich in Schutz nehmen, das ist nicht einfach nachzuempfinden, wenn man selber noch nie in dieser Situation gesteckt hat.
Ja. Ja, absolut. Da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf eingehen. Die Sicht der Angehörigen ist ganz, ganz wichtig. Ich würde aber gerne nochmal einen Schritt zurück machen, weil Sie sagen, das darf nicht wieder passieren. Das war so diese Motivation, die alle geleitet hat und dass man sich da engagiert. In dem Umfeld damals, also wie gesagt, es liegt 15 Jahre zurück, das war noch eine ganz andere Zeit. Da hat man wahrscheinlich auch noch viel weniger diese Krankheit als ernsthafte Krankheit wahrgenommen oder gekannt. Also es war ja damals wahrscheinlich auch noch im Profifußball noch ganz anders. Also es war, stelle ich mir vor, noch ein größeres Tabu, als es das heute ist. Würden Sie im Nachhinein sagen, es war ein Stück weit Naivität, da so ranzugehen und zu sagen, das darf nicht wieder passieren, wir müssen uns da so engagieren und einsetzen, dass die Leute aufgeklärt sind, dass wir unseren Beitrag leisten, dass wir Präventionsmaßnahmen anbieten, dass wir Aufklärung betreiben und so weiter. Wir sehen ja heute, dass es ein Krankheitsbild ist, wie gesagt, was weit verbreitet ist und was tatsächlich ernsthaft ist. Was ernst zu nehmen ist, eine ernsthafte Erkrankung. Und diejenigen, die betroffen sind, und das hat Theresa Enke ja auch unter anderem oder auch andere Angehörige, mit denen wir hier zum Teil auch schon gesprochen haben, gesagt, dass diese Krankheit die Menschen verändert und dass man da als Angehöriger eben auch sich das immer wieder klar machen muss, aber man lebt mit dieser Krankheit des Partners oder der Partnerin. Und ja, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen dieses Thema, weil Sie sagten, die Vision hat sich weiterentwickelt. Inwiefern hat die Weiterentwicklung heute dazu beigetragen, dass Sie eine ganz andere Aufklärungsarbeit und wertvolle Arbeit an der Stelle leisten können, als vielleicht damals, mit dem Anspruch, der damals dahinter stand?
Ich würde es gerne für mich nochmal einordnen. Sie haben eben von dem Tabu von damals gesprochen. Ja. Aus heutiger Sicht habe ich manchmal gefühlt, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich damals nicht mal ein Tabu war. Es war nicht mal ein Thema.
Es gab es gar nicht,
ja. Es gab es einfach nicht. Und es wurde dann vielleicht eher ein Stück weit zum Tabu. Es gab, wenn ich quasi im Profifußball bleiben darf, es gab damals den Fall von Sebastian Deißler. Mhm. Das war der einzige Fall aus meiner Sicht im Profifußball, der diskutiert wurde, öffentlich diskutiert wurde und wo auch so diskutiert wurde, dass es für Sebastian Deißler, der da immerhin einer der besten deutschen Fußballer zu dem damaligen Zeitpunkt war, Nationalspieler und Spieler vom großen FC Bayern München. Es gab keinen Weg zurück für ihn. Das war das Bild, was die Menschen, glaube ich, hatten, wenn sie psychische Erkrankungen und Profifußball zusammengebracht haben. Und dann haben wir den Fall Robert Enke erlebt und erlebt, dass diese Krankheit einen tödlichen Verlauf nehmen kann. Und das ist eben meines Erachtens das, was ich meine, wenn ich sage, Robert hat uns diese Kraft hinterlassen mit seinem Suizid, eben über das Thema sprechen zu können. Und dann haben wir plötzlich erkannt, dass es ein Tabu ist, weil es eben thematisiert wurde. Und diese Enttabuisierung, da hat sich ja nicht nur die Robert-Enke-Stiftung auf den Weg gemacht, hat sich auch die Gesellschaft auf den Weg gemacht, indem sie einfach sich damit beschäftigt hat, indem die Menschen ins Stadion gegangen sind, indem sie an Robert gedacht haben. Und natürlich sind wir heute, über 15 Jahre nach seinem Tod, noch nicht da, dass eine Depression so anerkannt ist wie beispielsweise eine Grippe. Das ist, glaube ich, glasklar. Aber wir haben uns schon auch deutlich in dieser Situation weiterentwickelt. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass wir mittlerweile auch ganz viele Beispiele nicht nur in der Öffentlichkeit kennen, sondern auch im privaten Umfeld, wo Menschen offen über Krankheit gesprochen haben und auch wieder gesund geworden sind. Und so wie auch nach einer normalen Erkrankung wieder die Alten waren. Und das ist auch so ein Erlebnis der letzten, ja, vielleicht 10 Jahre, mit dem ich mich immer wieder auch auseinandersetzen muss, dass mir gesagt wird, ja, ja, Sie sagen, was da wieder gesund geworden. Aber ich kenne jemanden, der hat, nachdem er gesund geworden ist, wieder eine Depression bekommen. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, genau, das ist doch ein wunderbares, also natürlich nicht wunderbar für
Beispiel,
den Betroffenen,
genau,
ein Beispiel, dass es eine, eine Erkrankung ist. Und mir fallen so sehr viele Erkrankungen ein, die Freunde von mir, die ich selber mehr als einmal in meinem Leben hatte.
Grippe zum Beispiel gehört auch dazu.
Die Grippe gehört dazu. Oder bleiben wir bei den Sportlern. Wie viele Sportler gibt es auch, die sich ein zweites Mal das Kreuzband gerissen haben und wieder 6 Monate ausgefallen sind? So, und das ist für mich doch jeder Krankheit immanent, dass man sie mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, nehmen wir den Blinddarm, den man vielleicht nur einmal rausnehmen kann, dass sie natürlich wiederkommen kann. Aber das zeichnet eine Krankheit, so wie ich sie empfinde, ja eben auch aus, dass man es natürlich wiederbekommen kann.
Ja, na klar, davor ist niemand gefeit, das ist so. Aber Sie lassen sich ja in Ihrer großartigen Arbeit auch nicht davon entmutigen, sondern Sie wissen es und Sie stellen auch schnelleren Zugang zu Therapiemöglichkeiten sicher durch Ihre Stiftung unter anderem. Auf welche Weise gelingt Ihnen das? Also welche Vorteile bieten Sie über dieses Netzwerk der Robert-Enke-Stiftung an?
Ja, das ist etwas, was wir tatsächlich vom ersten Tag an versucht haben aufzubauen, dass wir ein deutschlandweites Netzwerk an Psychiaterinnen und Psychiatern haben, insbesondere. Das geht auf eine gleich im ersten Jahr geschlossene Kooperation mit der DGPPN, also der großen Dachgesellschaft, zurück, über die wir in der Regel innerhalb von 7 Tagen Menschen dahin bekommen, dass sie zu einem Erstgespräch kommen können. Denn das muss man auch ganz deutlich sagen, die Versorgungsstruktur in Deutschland in dem Bereich ist nach wie vor ungenügend.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich da mal so provokant sein darf, wenn ich irgendwo mitten in Mecklenburg-Vorpommern wohne und kassenversichert bin und ich rufe irgendwo an und versuche einen Termin zu bekommen, dann kriege ich den in 6 Monaten. Und wer den Verlauf einer psychischen Erkrankung, am Beispiel der Depression, kennt, der weiß, wie schlimm das für das Krankheitsbild ist, weil wir wissen, dass je eher eine Depression behandelt wird, desto leichter ist sie auch heilbar. Und deswegen ist natürlich dieser lange Vorlauf ins Wartezeit auf einen Termin, das ist ein großes Problem.
Ja.
Und da haben wir uns mittlerweile einfach so weiter etabliert, dass das deutlich schneller über die Robert-Enke-Stiftung geht. Deswegen ermutigen wir Menschen auch immer, sich bei uns zu melden. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich quasi aus meinem Büroalltag berichten darf. Ich habe in meinem Büro eine große Postleitzahlenkarte hängen. Eine Postleitzahlenkarte, die kann man gar nicht so richtig nach Bundesländern aufteilen, sondern da wird quasi nach den Postleitzahlen beginnen von 1 einsortiert. Und dann haben wir lauter Fähnchen für Psychologen, Psychotherapeuten oder eben aber auch für Kinderherzthemen. Das ist ja noch ein weiterer Stiftungszweck der Robert-Enke-Stiftung. Und dann, wenn jemand sich meldet, dann fragen wir nach der Postleitzahl. Und dann gucken wir, was haben wir da für Fähnchen rund um seinen Wohnort stecken und versuchen darüber dann ganz konkret zu vermitteln.
Ja, das ist natürlich ein ganz großartiges Angebot und eine sehr wertvolle Hilfe. Kann sich jeder bei Ihnen melden, der betroffen ist? Oder führen Sie noch Gespräche mit denjenigen, um so ein bisschen zu eruieren, wo steht derjenige, was braucht der eventuell? Also ich meine, Sie sind jetzt kein Arzt, aber wahrscheinlich haben Sie durch Ihre Erfahrung auch die Möglichkeit, das so ein bisschen einzusortieren, wenn Sie jemanden weiterempfehlen.
Genau, ich bin ja nicht allein in der Stiftung, sondern ich habe ja auch noch einen Kollegen und derzeit haben wir auch einen FSJler bei uns. Der Kollege Gianluca Maione zum Beispiel ist selbst Psychologe, sodass wir also auch einen gewissen psychologischen, medizinischen Blick darauf haben. Ich selber bin Jurist, ich habe es gesagt, aber ich kann, glaube ich, schon auch auf 15 Jahre Erfahrung zurückblicken und kann, glaube ich, schon auch in Gesprächen häufig ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, was vielleicht der Person jetzt helfen kann, ohne dass das natürlich den Anspruch hat, in irgendeiner Form psychotherapeutisch oder gar medizinisch dann Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir demjenigen, der den Mut aufbringt, sich auch bei uns zu melden, dass wir ihn einfach an die Hand nehmen, ihn stärken und ermutigen, sich auch Hilfe zu suchen und einfach Hilfestellungen zu geben.
Mhm.
Denn die Erfahrung zeigt, dass man in dem Stärken der Anrufenden Zugang auch zu Therapie zu finden, also auch selber die Personen dazu animieren, aktiv zu werden, dass das auch ein erster Schritt ist, sich mit der Krankheit so auseinanderzusetzen, dass man sie behandeln kann.
Ja, Ja, sie sprechen die Hürde an, die die Menschen, die Betroffenen auch selber haben oftmals, sich erstmal zu öffnen und über ihre Krankheit zu sprechen. Wir wollten ja nochmal auf die Sicht der Angehörigen zurückkommen und ein Fokus der Stiftung, wie Sie es gesagt haben, ist eben auch, sich mit der Situation der Angehörigen auseinanderzusetzen und da auch aufzuklären und Anlaufstelle zu bieten. Wie erreichen Sie diese Menschen, Angehörigen von psychisch Erkrankten?
Das hätte ich vielleicht nach einem Jahr Stiftungsarbeit so noch nicht formuliert. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, durch unser Auftreten in der Öffentlichkeit animieren wir Nicht-Betroffene nachzufragen, sich damit auseinanderzusetzen. Unser Projekt Robert-Enke-Stiftung auf Tour, was an jedem Wochenende in den Bundesliga-Stadien ist und Menschen quasi niedrigschwellig auf das Thema Robert-Enke-Stiftung und Depression hinweist, ist so ein bisschen, ich sag mal, die Brücke, die da geschlagen wird. Aber mittlerweile hat die Gesellschaft so stark auch das Thema als wichtiges Thema identifiziert, dass es ich eigentlich gar nicht mehr groß auffordern muss, sondern ich eher das Gefühl habe, dass Menschen, wenn sie hören, ich arbeite in der Robert-Enke-Stiftung oder sie lesen oder hören von der Robert-Enke-Stiftung, dass sie aktiv nachfragen und wissen wollen, dass das Bedürfnis, das zu verstehen, ganz einfach auch da ist. Und wenn wir vorhin über Sebastian Deißler gesprochen haben, dann muss man auch über seinen behandelnden Arzt, Professor Holzböhr aus München, sprechen, der immer von der Objektivierbarkeit der Krankheit spricht. Es muss uns gelingen, sie zu objektivieren. Ich ziehe da immer gern die Parallele. Ich glaube, jeder von uns traut sich zu, möglicherweise einen Armbruch auf einem Röntgenbild zu erkennen, zumindest zu erahnen. Stellen wir uns vor, man könnte anhand von objektiven Parametern aufzeigen, da ist die Depression. Dann würden sich ganz viele Fragezeichen, die sich in manchen Köpfen von Menschen, die das nicht so richtig wahrhaben wollen, vielleicht, das würde sich auflösen. Und daran zu arbeiten, das ist sicherlich ein großes Thema auch für die Robert-Enke-Stiftung, weil wenn Nicht-Betroffene ein gutes Verständnis für diese Erkrankung haben, dann würden sie auch ein anderes Verständnis entwickeln. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit dem Thema Krebs. Ich bin nun 47 Jahre alt und durfte durchaus auch am eigenen Leib durch den Tod meiner Tante miterleben, wie sich die Wahrnehmung von Krebserkrankungen in der Gesellschaft auch verändert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie man das als komisch empfunden hat, wenn man jemanden nach einer Chemotherapie im Supermarkt gesehen hat und es keine Augenbrauen, keine Haare gab, dann war das immer irgendwie komisch. Man konnte sich das nicht so erklären und heutzutage ist das ein bedauerlicherweise, aber zum Glück, was die Erkrankung angeht, ein normales Erlebnis und man hat keine Berührungsängste. Mhm. Man weiß, man hat ein Gefühl dafür, wie fühlt sich die Person, was hat sie aktuell für Sorgen und man möchte dann eher helfen und unterstützend da sein, als dass man sich das so ein bisschen von sich wegschiebt. Und das wäre doch so schön, wenn wir da auch irgendwann bei der Depression wären.
Ja, absolut. Ich glaube, es wird immer mehr publik, woran man das möglicherweise festmachen kann. Also es werden ja immer mehr Symptome beschrieben. Es gibt immer mehr Menschen, die sich auch öffentlich öffnen und über ihre Krankheit sprechen. Und dementsprechend weiß man beispielsweise auch, unser letzter Gast, der ein Angehöriger auch ist von einer Frau, die psychisch erkrankt ist, hat zum Beispiel das Buch von Kurt Krömer erwähnt. Insofern glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg. Aber mich interessiert nochmal ein anderer Punkt zurück zu dem, was Sie gerade erzählt haben, dass Sie Aufklärung über Infostände im Umfeld der Stadien leisten. Sie sagen, da kommen Sie ganz viel in Gespräche, die Leute sprechen Sie an und kommen aktiv auf Sie zu, suchen den Kontakt und interessieren sich dafür. Sind es aus Ihrer Erfahrung eher jüngere Menschen? Sind es eher ältere Menschen? Sind es eher Frauen? Sind es mehr Männer? Wie ist da Ihre Erfahrung? Kann man da überhaupt irgendwie eine Einschätzung geben?
Mhm. Man muss ja erstmal verstehen, dieses Projekt Robert-Enke-Stiftung auf Tour ist ja zum einen dafür gemacht worden, um eben niedrigschwellige Angebote auch zu kommunizieren. Aber es ging uns vor allem auch darum, dass Robert Enke in den Köpfen der Menschen bleibt, damit eben dieses emotionale Erlebnis, was viele mit diesem Suizid verbinden, dass das nicht verloren geht. Mhm. Ich habe mich schon in den ersten Jahren der Stiftungsarbeit gefragt, was ist eigentlich in 8 Jahren? wie schnelllebig ist unsere Welt, erinnern sich die Menschen noch daran? Mein Sohn ist jetzt aktuell 13 Jahre alt, der hat Robert Enke im Tor gar nie erlebt. Ja. Der kann sich an keine wundervolle Parade von ihm erinnern. Mhm. So, und dazu eignet sich dieses Projekt auf jeden Fall schon einmal. Und das ist auch, um Ihre Frage zu beantworten, dann das, was wir erleben. Es sind A, die Gespräche, dass Menschen sich informieren. Es gibt immer wieder das Bild, dass Vater mit Sohn ins Stadion geht und anhand einfach dieses Standes seinem Kind, zum Glück sind das ja mittlerweile auch Töchter, die dann mit ins Stadion gehen und Fußball begeistert sind, dann erzählt, was die Geschichte von Robert Enke ist. Wir erleben aber auch ganz häufig, dass Menschen zu zwei, zu dritt stehen bleiben, in sicherer Abstand zum Stand, sich kurz unterhalten und weitergehen.
Und das ist ja schon ein schöner Effekt, ne?
Das ist natürlich ein schöner Effekt. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass sie dann in Vorbereitung auf das Spiel auf ihren Plätzen sitzen, was trinken und einfach nochmal darüber sprechen. Und darüber ganz einfach das Thema auch im Bewusstsein bleibt. Und damit quasi diese Pflanze, die damals gesät wurde mit dem Tod von Robert, dadurch einfach weiter genährt wird so und halt irgendwie bleibt. Weil viele Dinge, auch wenn wir sie schrecklich erleben, das ist, glaube ich, unserer Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen inne. Die geraten schnell in Vergessenheit.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Wenn Sie auf Jugendliche schauen, gerade im Jugendfußball, ist da Ihre Erfahrung, dass man sich dieses Themas dort auch aktiv annimmt und dass man darüber spricht, dass man vielleicht im Sinne der Prävention auch diese Krankheitsbilder thematisiert und anders mit den Drucksituationen, unter denen diese jungen Menschen ja auch stehen, umgeht?
Ja, da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel getan. Sicherlich auch dank der Robert-Enke-Stiftung, aber insbesondere auch, weil die Stiftungsgründer der Robert-Enke-Stiftung, nämlich der DFB, der Ligaverband und Hannover 96, sich einfach auf den Weg gemacht haben, weil sie erkannt haben, dass eben zu einem leistungsfähigen Sportler oder einer leistungsfähigen Sportlerin eben nicht nur eine gute Physis gehört, sondern eben auch eine gute Psyche, also im Sinne eine gesunde Psyche. Und die Präventivarbeit, die mittlerweile verpflichtend ist an den deutschen Leistungszentren im Fußball über das Lizenzierungsverfahren verpflichtend für die Vereine eingeführt, führt ganz einfach dazu, dass es ein Angebot gibt für Sportlerinnen und Sportler in den Leistungszentren und dass es im Prinzip auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eben nicht nur die körperliche Seite gibt, sondern eben auch die psychische Seite. Wie das immer bei präventiver Arbeit ist, weiß man natürlich nicht, was passiert wäre, wenn man es nicht gemacht hätte. Mhm. Aber wir sehen ganz einfach auch an dem Austausch mit den Psychologen, die mittlerweile dann auch fest angestellt sind in den Leistungszentren, dass das Thema dort verankert ist. Vielleicht noch nicht genau an der Stelle und so intensiv, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber wenn man das mit der Zeit von vor 15 Jahren vergleicht, wo es das gar nicht gab, haben wir schon eine tolle Entwicklung hingelegt.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt haben Sie sehr stark, oder wir sprechen hier sehr stark über den regionalen Bezug, weil natürlich Hannover einfach auch der Ort ist, an dem Robert Enke gelebt hat und an dem es passiert ist, beziehungsweise die Stiftung hat hier ihren Sitz. Aber mich würde auch noch interessieren, aufgrund Ihrer Arbeit, haben Sie vielleicht Parallelen in andere Länder? Gibt es Erfahrungen, die Sie hier teilen können, wie andere große Vereine im internationalen Umfeld mit dem Thema Depressionen oder psychische Erkrankungen umgehen?
Ja, also man muss sagen, dass sicherlich auch durch die Tatsache, dass Robert natürlich nicht nur in Deutschland Fußball gespielt hat, sondern natürlich auch in Spanien oder in Portugal beispielsweise, es immer wieder auch einen Austausch gibt. Und wenn man sieht, welches Interesse auch Benfica Lissabon, um eben einen Verein zu nennen, für den Robert auch aktiv war, auch rund um den Todestag aktiv wird und an ihn denkt, dann weiß man schon, dass das Thema präsent ist. Man muss aber schon auch sagen, dass es meine Wahrnehmung ist, dass nicht jede Nation sich gleich intensiv damit beschäftigt, wie wir das jetzt hier in Deutschland machen, sicherlich auch durch diese starke Betroffenheit des Nationaltorhüters Robert Enke. Aber um beispielsweise über den Austausch mit der FA, also dem englischen Verband zu sprechen. Dort haben wir einen Austausch und versuchen quasi auch dort das Thema in der englischen Liga voranzutreiben. Da habe ich schon auch das Gefühl, dass es da ein Bewusstsein für gibt, eben weil es auch Spieler gibt, wenn man den Spieler Walker von Manchester City zum Beispiel nimmt, der auch offen über seine Erkrankung gesprochen hat. Oder wenn wir vom FC Barcelona in Spanien sprechen, wo Robert ja auch Torhüter war, dann haben wir den Fall mit Iniesta, der auch in den stärksten, in den erfolgreichsten Phasen seiner sportlichen Karriere davon berichtet hat, dass er mental erkrankt ist, und das schafft dann schon auch immer wieder, das ist mit Vorbildern natürlich auch den Nährboden, um über das Thema zu sprechen.
Ja, das ist ja auch eine schöne Entwicklung, die auch Mut macht, dass man da an einem Strang zieht und dass es auf dem internationalen Parkett sozusagen auch das Bewusstsein angelangt ist, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, in dessen Umfeld man Aufklärung betreibt.
Vielleicht, wenn Sie mir da noch einen kleinen Exkurs auch erlauben, weil ich finde, man muss auch so ein bisschen den Leistungssportler oder die Leistungssportlerin sehen, weil häufig das Thema Leistungsdruck auch sehr negativ beschrieben wird im Zusammenhang mit mentalen Erkrankungen. Der durchschnittliche oder der normale Leistungssportler oder die Sportlerin, die möchte Leistungsdruck. Mhm. Sie gehört zum Leistungssport dazu. Wenn man Leistungsdruck und Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit aus dem Leistungssport rausnimmt, dann ist es das nicht mehr. Dann ist es kein Leistungssport. Und auch Robert Enke wollte bis zu seinem letzten Tag Leistungssport machen, weil das war sein Ein und Alles. Das muss man so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die Robert-Enke-Stiftung findet es natürlich nicht gut, wenn Menschen aussortiert werden, wenn Menschen also im Fußball aussortiert werden, wenn vielleicht auch mal Torhüter nach einer schlechten Leistung kritisiert werden, vielleicht auch öffentlich kritisiert werden. Das ist nicht das, was wir richtig gut finden. Aber am Ende des Tages ist Robert Enke nicht depressiv geworden, weil er von der Zeitung fertig gemacht wurde, sondern eben, weil es eine Erkrankung ist. Und da muss man auch so ein bisschen das Verhältnis setzen, was kann die Robert-Enke-Stiftung leisten? Mhm. Und ich finde, die Robert-Enke-Stiftung kann leisten, dass sie Präventivangebote hat, dass sie Versorgungsangebote für Sportlerinnen und Sportler hat, dass sie im Verein selber als Ansprechpartner zur Verfügung steht, eben um die psychische Erkrankung Depression zu erklären. Wir werden aber nicht den Leistungssport, den Profifußball an sich in all seinen guten und schlechten Seiten so beeinflussen können, dass am Ende des Tages alle sich in den Armen liegen.
Nein.
Weil dann wäre es auch kein Leistungssport. Das ist mir einfach ganz wichtig auch zu sagen.
Ja, das ist wichtig, das stimmt.
Ich meine, es muss schon noch ein Trainer und ein Co-Trainer und ein Torwarttrainer auf der Bank sitzen. Ne? Die können wir nicht gegen drei Psychotherapeuten austauschen. Das ist so ein bisschen um das richtig einzuordnen, dass nicht nach außen der Eindruck entsteht, die Robert-Enke-Stiftung möchte jetzt irgendwie alles ändern und dann am Ende des Tages gibt es keine Ergebnisse mehr.
Nein, natürlich. Nein, also in diesem ambitionierten Umfeld, was es ja nun mal ist, aber das ist im Profisport oder Leistungssport, wie Sie sagen, ja genauso wie überall sonst in leistungsbezogenen Umfeldern auch. Also dass man natürlich mit einem gewissen Druck umgehen möchte und muss und sich dem ja auch aussetzt aktiv. Also sonst wäre man ja nicht so ambitioniert und würde sich in diesem Umfeld bewegen. Ne? Das ist richtig, dass Sie das sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz eben, wie gesagt, ist es eben auch wichtig zu sehen, wann das kippt und wann man vielleicht auch als Verein oder als Trainer oder als Kollege oder so weiter seinen Beitrag leisten kann, um es ein Stück weit aufzufangen oder Gespräche anzubieten oder eben einfach sensibel damit umzugehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist ja auch der Sinn und Zweck Ihrer Arbeit. Ich würde gerne nochmal zuletzt die Frage stellen, wenn Sie sich perspektivisch etwas wünschen würden im Hinblick auf die Aufklärungsarbeit rund um das Thema Depression oder psychische Erkrankungen. Was wäre das?
Das ist tatsächlich natürlich eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Depression als Krankheit wahrgenommen wird. Wer jetzt unser Gespräch hier verfolgt hat, der weiß, was ich damit meine, dass es eben normal ist, dass man depressiv werden kann und dass man wieder gesund wird und dass man das auch wieder werden kann. Ich wünsche mir eine bessere Versorgungsstruktur in Deutschland. Wir sind gar nicht zu dem Thema Kinder und Jugendliche gekommen. Die Engpässe in diesem Bereich, gerade auch im Nachgang der Corona-Krise, sind wirklich ermahnend. Sie sind wirklich schlimm. Wir müssen hier gerade auch für unsere Zukunft, für die nachrückenden Generationen unbedingt die Situation verbessern, eben durch unbürokratische Angebote, durch niedrigschwellige Angebote, durch ein besseres Gesamtverständnis, auch vielleicht ein Verständnis für andere Generationen. Es wird ja viel über verschiedene Generationen, deren Besonderheiten gesprochen. Das weiß jeder, aber wendet es auch jeder an, wenn er auf verschiedene Generationen schaut? Nein, das wird nicht getan. Naja, und dann würde ich mir einfach wünschen, dass die Nicht-Betroffenen noch mehr auch erkennen, welche Bedeutung gesamtgesellschaftlich diese Erkrankung für uns alle hat. Und dass wir nur dann gemeinsam uns dem Thema, das Leben festzuhalten, nähern können, wenn wir eben uns auch offen diesen Empfindungen und den Erscheinungen einer Depression für den Betroffenen nähern. Denn das ist nach wie vor so, man kann sich das nur schwer vorstellen, dass ein Depressiver, wenn er in einer depressiven Phase ist, wirklich nicht aufstehen kann am Morgen. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass da keine Lust vorherrscht, zur Arbeit zu gehen, sondern es ist wirklich so, dass die Person, dass der Mensch nicht aufstehen kann. Er kann es nicht. Mhm. Er kann sich nicht die Zähne putzen. Er kann nicht zur Tür gehen und die Tür aufmachen. Er kann sich morgens nicht wie selbstverständlich den Kaffee machen. Er kann es nicht. Und wenn wir uns das vorstellen können, dann glaube ich, sind wir da, dass ich vielleicht dann auch zufrieden bin.
Ja, also das haben Sie jetzt schön beschrieben. Ich würde gerne, weil Sie das zu Recht gesagt haben, nochmal auf die Situation der Kinder und Jugendlichen zurückkommen. Denn es ist ja ein ganz, ganz wichtiger und auch ein Wunderpunkt mitunter, habe ich das Gefühl, dass wir die Situation unserer Kinder da vielleicht auch unterschätzen oder unterschätzen, in welchen Umfeldern sie sich bewegen. Vielleicht auch, wie viel Leistungsdruck damit unter da ist oder auch Vergleichsdruck. Also wir sprechen in dem Kontext auch immer wieder über Social Media und die Gefahr, die dahinter steht, sich ständig zu vergleichen, ständig auf andere zu gucken und unzufrieden vielleicht mit sich selbst, dem Äußeren, der Situation, was auch immer zu sein. Bietet die Robert-Enke-Stiftung besondere Maßnahmen oder Programme für Kinder und Jugendliche an?
Ja, das Thema Kinder und Jugendliche ist insbesondere für uns als Robert-Enke-Stiftung, wir hatten das zuvor nicht identifiziert. Die Anfragen, die wir erhalten haben, waren in absoluten Ausnahmefällen, da ging es um Jugendliche, also um Menschen unter 18. Das haben wir vor allem jetzt daran erkannt, weil unsere Versorgungsstruktur mit Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiatern wirklich schlecht war. Und der in Anführungszeichen normale Psychiater oder die normale Psychiaterin, die behandelt keinen unter 18-Jährigen. Dafür sind Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater zuständig. Und damit hat unser Netzwerk plötzlich nicht getragen, als im Nachgang von Corona die ersten Anfragen von Eltern bei uns eingegangen sind. Wir haben quasi wirklich bei Null angefangen. Das war ein ganz komisches Gefühl.
Das war ja erst vor 2-3 Jahren.
Das ist nicht lang her. Mhm. Und gerade Theresa Enke ist dieses Thema natürlich aufgrund ihrer eigenen Kinder auch so unheimlich wichtig, weil sie natürlich erlebt hat, wie sich ihre Kinder auch im Nachgang oder während der Corona-Krise empfunden haben. Wir alle kennen das, glaube ich, zumindest diejenigen, die dann zu Hause auch ein Kind haben oder in der Familie Kinder haben. Und wir haben jetzt unser Projekt Impression Depression, eben ein Projekt, was sich darauf ausgerichtet hat, Nicht-Betroffene aufzuklären, dahingehend weiterentwickelt und sind quasi in den letzten Zügen das Projekt Impression Depression School auf den Markt zu bringen und haben jetzt im Mai hoffentlich die Fertigstellung und unseren ersten Schulbesuch, wo wir dann versuchen, quasi in Projektwochen an Schulen über diese Depressionserfahrung jugendgerecht, also auch in jugendgerechter Sprache, über eine Virtual Reality Brille, über Audiosignal, über einen tiefen Sitzschwerpunkt, eine 10-Kilo-Weste, eben auch Nicht-Betroffenen nahe zu bringen, damit sie eben schon mal ein Gefühl dafür haben. Weil wenn man, das kennen wir selber, wenn wir etwas nicht kennen, dann haben wir Schwierigkeiten, uns damit zu identifizieren, dann stoßen wir es als Menschen eher ab. Aber wenn wir Dinge uns erarbeiten, wenn wir sie kennen, wenn wir wissen, was das bedeutet, dann fühlen wir uns ihnen nahe, dann können wir damit umgehen, dann kommt uns das nicht komisch vor.
Für welche Altersgruppe bieten Sie das an?
Das ist vor allem jetzt für die Oberstufe ab 16 Jahre gedacht. Man muss einfach wissen, dass diese Virtual Reality-Erfahrung eine wirklich auch emotional stark belastende Erfahrung ist. Deswegen dürfen sie Betroffene auch nicht machen. Und deswegen fangen wir mit 16-Jährigen an, also ab 16 in den Oberstufen der Schulen, um eben auch dann einen reflektierten Austausch damit zu haben.
Ja, das klingt ganz toll und das ist bestimmt eine höchst sinnvolle, wertvolle Maßnahme, genauso wie Ihre übrige Arbeit natürlich auch. Und Ich meine, das ist ja, Sie investieren sehr, sehr viel Zeit und Arbeit auch, ne? In der Position als Geschäftsführer. Wie ist das eigentlich mit Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit? Inwiefern ist das noch möglich?
Gut, ich habe erstmal das große Glück, dass wir uns in dieser Fußballwelt natürlich bewegen und dass auch mein Arbeitgeber, also der Niedersächsische Fußballverband, ein großes Interesse daran hat, dass es der Robert-Enke-Stiftung gut geht, dass dieses Thema vorangetrieben wird. Und da bin ich einfach auch dankbar, dass da mir entsprechender Freiraum gelassen wird. Es gibt viele Dinge, die man natürlich aber auch verknüpfen kann. Viele Themen, die in der Robert-Enke-Stiftung passieren, helfen auch dem NFV, beziehungsweise helfen mir in meiner Funktion für den NFV und damit dann halt eben auch dem NFV. Ich meine, sich selber als Überzeugungstäter zu bezeichnen, ist vielleicht nicht ganz angemessen, aber Sie kennen das vielleicht von sich selbst. Wenn Sie an etwas Spaß haben und wenn Sie an etwas glauben, dann gucken Sie nicht auf die Uhr. Das führt sicherlich auch ab und zu mal dazu, dass auch ich an meine Grenzen komme, aber wenn man dann sieht, was man dann doch auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen erreichen kann, dann ist das ein wundervoller Lohn für die Mehrarbeit, die man dann am Ende des Tages leistet. Ich stelle mir diese Frage nicht, ohne mich jetzt in irgendeiner Form toll darstellen zu wollen. Ich stelle mir die Frage nicht, wie ich das schaffe. So.
Ja, klar. Also das würde auch nicht zu Ihrem Engagement passen und zu Ihrer Funktion, die Sie da ausüben. Aber trotzdem ist es ja eine berechtigte Frage. Und ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, dann werden Sie ja auch noch lange nicht damit aufhören, diese Rolle inne zu haben oder diese Funktion auszuüben. Ja, also so, Sie brennen ja für dieses Thema. Das merkt man ja ganz deutlich. Insofern wird das ja noch lange so sein, dass Sie der Gesellschaft in dieser Rolle auch erhalten bleiben. Und Jan Basler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in Ihre wertvolle Arbeit. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, andere Menschen darin zu unterstützen, das Leben festzuhalten. Sie haben das so schön beschrieben. Und in der Aufklärungsarbeit haben wir ein gemeinsames Ziel. Und vielen Dank für Ihren Besuch heute.
Ja, vielen Dank nochmal. Und das kann ich insofern auch nur zurückgeben. Weil wenn Sie vielleicht ganz am Anfang gefragt haben, was hat sich geändert, dann muss man ja auch einfach Menschen wie Ihnen, Unternehmen, für die Sie arbeiten, danken, weil sie eben sich mit so einem Format beschäftigen und eben das Thema auch thematisieren. Und damit kann man ja schon auch erkennen, das hätte die VHV oder die Hannoversche eben vor 15 Jahren nicht gemacht. Mhm. Und insofern sind wir es irgendwie alle, die A, Verantwortung tragen, aber B, eben auch durch solche Formate zum Beispiel das Thema dahin bringen, wo es hingehört, nämlich in der Gesellschaft.
Genau. Mit gemeinsamen Kräften sind wir stärker.
So sieht's aus.
Vielen Dank.
Danke auch.